Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dieser Tag, der Sonntag, der 14. Februar 2021, stand im Zeichen der erneuten Grenzschließungen. Und als ob die Verlängerung des Lockdowns nicht genug wäre, gibt es nun auch noch eine Debatte um Urlaub in den Osterferien. Genug Stoff für neue Kontroversen in der kommenden Woche also. Wir berichten gleich darüber. Ebenso über die nun doch erfolgte erneute Verlängerung des Lockdowns in Tschechien, die durchaus umstritten war. Und wir fragen, warum in der größten Demokratie der Welt, in Indien, so viele Twitter-Accounts gesperrt sind, wie in keinem anderen demokratischen Staat. Dies und mehr hier im Deutschlandfunk bis 23.30 Uhr. Im Studio ist heute Detlef Karg. Damit zu unserem ersten Thema. Kaum sind die teilweisen Grenzschließungen zu Tschechien in Kraft, da setzte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in Sachen Geduldsprobe der Bürger noch eins drauf, indem er potenziell Reisen oder gar echte Ferien in der Osterzeit ausschloss. Schon heute ist aber damit zu rechnen, dass er für diese Haltung bei diversen Ministerpräsidenten keine Zustimmung finden dürfte, etwa bei seinem Parteikollegen Matthias Günther in Kiel oder bei Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, der heute im ZDF auf die stetig sinkenden Fallzahlen und die stufenweise geplante Öffnung des öffentlichen Lebens verwies. Deutschland im Jahr 2 mit Corona, Klaus Remme informiert.
Schaut man auf die Entwicklung der aktuellen Daten, dann zeigt sich schnell, der Trend der vergangenen Wochen ist intakt. Mit Blick auf Neuinfektionen, Todesfälle und auch die 7-Tages-Inzidenz meldet das Robert-Koch-Institut beständig sinkende Zahlen. Mit 57,4 liegt der 7-Tages-Wert heute erstmals seit Monaten wieder unter 60. Die seit Mitternacht in Kraft getretenen Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Tirol zeigen aber deutlich, die politisch Verantwortlichen halten die Gefahr einer Einschleppung von Virusmutationen für hoch. Der politische Streit über mögliche Grenzschließungen hält an, kaum Ausnahmen für den Pendlerverkehr, Testpflicht auch für Lkw-Fahrer kaum durchführbar, klagt der slowakische Außenminister Korczok in einer diplomatischen Note an Bundesaußenminister Heiko Maas. EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides erneuerte ihre Skepsis, das Virus werde sich durch geschlossene Grenzen nicht aufhalten lassen, so sagte sie es der Augsburger Allgemeinen. Schon gestern hatte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer via Bild Kritik aus Brüssel verbeten. Wer nicht zu den wenigen Ausnahmen gehöre, könne nicht einreisen, bekräftigte Seehofer heute in der Welt am Sonntag. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte in der ARD:
Wir haben eine extreme Bedrohung, eine Inzidenz von 1100 in der Region Eger, in der Region Liberec von 400. Das ist extrem hoch. Und da braucht man solche Maßnahmen. Es geht nicht anders.
Kretschmers weitere Aussichten auf die kommenden Wochen sind sicher für viele entmutigend. Er sei dafür, Wahrheiten auszusprechen, so der sächsische Ministerpräsident zur Bild am Sonntag. Osterurlaub in Deutschland könne es dieses Jahr nicht geben. Wir würden alles zerstören, was wir seit Mitte Dezember erreicht haben, so Kretschmer weiter und kündigte an, Gaststätten und Hotels in Sachsen blieben über Ostern geschlossen. Auch in Opernhäusern und Theatern könne es allenfalls nach den Feiertagen wieder losgehen. Hoffnung macht demgegenüber das Thema Schnelltests. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte prüft zurzeit Antragsunterlagen für bis zu 30 Produkte, mit denen man sich in einer Viertelstunde selbst testen kann. Wir gehen davon aus, dass wir Anfang März erste Zulassungen erteilen können, so ein Sprecher zur Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Welche Rolle dieser potenziell wichtige Baustein auf dem Weg zurück in normale Verhältnisse spielen kann, muss noch entschieden werden. Die Hoffnungen auf praxistaugliche, zuverlässige Schnelltests sind unter anderem in der Gastronomie groß. Doch das ist Zukunftsmusik. Noch dominiert die Furcht vor den Virusmutationen, vor allem in den Grenzregionen, auch wenn der Preis für die Grenzkontrollen hoch ist, wie Hajo Gruber, Bürgermeister von Kiefersfelden, im ZDF berichtet.
Wenn ich mir nur vorstelle, in die Gemeinde beschäftigen wir natürlich Leute in die Kindertagesstätten, auch an der Kläranlage oder im Rathaus, die dürfen alle nicht mehr rüber. Also ich muss sagen, das ist ein ganz, ganz starker Eingriff.
Mehrere Hersteller arbeiten derzeit daran, ihre Impfstoffe an die Mutationen anzupassen. Gesundheitskommissarin Kyriakides machte in der Augsburger Allgemeinen Hoffnung auf beschleunigte Zulassungen, Diese Impfstoffe müssten dann nicht mehr das gesamte Verfahren durchlaufen.
Soweit Klaus Rimme. Was nun also mit dem Osterurlaub in rund 6 Wochen sein wird, das steht nicht fest. Fest aber steht, dass die Kontrollen an der Grenze zu Tschechien durchaus Sinn machen, wenn man auf die dortigen Inzidenzen blickt, wie es Michael Kretschmer gerade im Bericht getan hat. Doch in dem Land selber sind sich die Menschen durchaus uneins und das in einem viel höheren Maße als bei uns in Deutschland, ob die Corona-Pandemie denn weiter harte Maßnahmen rechtfertigt oder nicht. Deshalb musste Premierminister Babiš nun einen Trick anwenden, um erneut den Notstand ausrufen zu können. Wie er das gemacht hat, weiß unser Korrespondent Peter Lange.
Im tschechischen Abgeordnetenhaus hatte sich am Donnerstag keine Mehrheit dafür gefunden, den Notstand in Tschechien noch einmal zu verlängern. Er wäre in der Nacht zum Montag abgelaufen und damit wäre auch der landesweite Lockdown beendet, trotz nach wie vor katastrophal hoher Corona-Zahlen. Das konnte niemand wollen. Der Ausweg, auf den die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Andrej Babiš gekommen ist, wenn die Chefs der 14 Kreise die Regierung dazu auffordern, würde die einen neuen Notstand ausrufen und so ist es nun geschehen. Die Regierung hat auf der Grundlage der Verhandlungen mit den Hauptleuten ab Montag den Notstand verkündet, erklärt Andrej Babiš nach 2-tägigen intensiven Verhandlungen. Damit gelten in den kommenden 2 Wochen weiterhin Kontaktbeschränkungen und nächtliche Ausgangssperre. Der Handel, soweit nicht lebensnotwendig, bleibt geschlossen, ebenso wie Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen. Und die 3 Bezirke mit Inzidenzwerten von über 1000 bleiben abgeriegelt. Die Situation ist nicht gut. In Tschechien breitet sich die britische Corona-Mutation aus. Die Beendigung des Notstands hätte Lockerungen zur Folge, die wir uns nicht erlauben können. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Tschechien bei knapp unter 500. Die Neuinfektionen stagnieren auf viel zu hohem Niveau. Eigentlich wollte niemand, dass nun wieder alles geöffnet wird, schon gar nicht die Chefs der besonders betroffenen Regionen. Allerdings haben die Kreishauptleute ihre Aufforderung an Bedingungen geknüpft. Einige Corona-Auflagen wollen sie korrigiert sehen. Die Regierung soll außerdem dafür sorgen, dass auch in Firmen auf das Virus getestet wird. Am 1. März sollen die Schulen wieder öffnen und sie verlangen ein spezielles Pandemiegesetz. Dass die Regierung nun einen neuen Notstand ausruft, nachdem das Parlament eine Verlängerung nicht gebilligt hat, ist unter Staatsrechtlern höchst umstritten. Miloš Vystrčil, der Senatspräsident von der oppositionellen ODS, wirft Babiš vor, er breche die Verfassung, wenn er auf diese Weise das Parlament umgehe. Alena Schillerová, die Finanzministerin, widerspricht. Die Regierung ist im Einklang mit der Verfassung nach bestem Wissen und Gewissen vorgegangen und in dem Bemühen, unser aller Gesundheit zu schützen. Wir sind überzeugt, dass wir es so gemacht haben, wie es uns die Verfassung vorschreibt. Die Opposition ist anscheinend nicht daran interessiert, diesen Konflikt auf die Spitze zu treiben. Vid Rakušan, der Vorsitzende der Partei der Bürgermeister und Unabhängigen, unterstützt den Kurs, den die Chefs der Regionen mit der Regierung ausgehandelt haben. Es geht jetzt darum, diese 14 Tage so zu nutzen, dass wir hinterher den Notstand nicht mehr brauchen. Wir müssen das Pandemiegesetz besprechen und schnell verabschieden. Und der Premier darf nicht vergessen, was er den Kreishauptleuten versprochen hat. Er muss ihre Bedingungen erfüllen.
Aus Prag war das der Bericht von Peter Lange. Vom Skiort Ischgl aus wurde das Coronavirus im vergangenen Winter in zahlreiche, vor allem auch deutsche Regionen getragen. Auch in diesem Winter verzichten viele Österreicher nicht unbedingt auf den Skispaß, Corona zum Trotz. Und wie in Tschechien sind auch in der Alpenrepublik die Menschen höchst konträrer Meinung. Nach der Reisewarnung der Wiener Regierung für Tirol in der vergangenen Woche, wohlgemerkt eine inländische Maßnahme, sprach ein Tiroler Politiker danach von einem Rülpser aus Wien. In Tirol haben also offenbar nicht alle Menschen Interesse daran, das Virus einzudämmen. Deutsche Grenzkontrollen sind seit heute die Folge, wie unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke schildert.
Heute Mittag am deutsch-tschechischen Grenzübergang in Schirmding. Ein Sprecher der Bundespolizei erläutert den aktuellen Stand der Grenzkontrollen.
Seit heute Nacht 0 Uhr hat die Bundespolizei an der bayerischen Grenze 717 Personen kontrolliert. Davon waren 288 Personen nicht einreiseberechtigt und wurden an der Einreise gehindert.
An den deutsch-österreichischen Grenzen ein ähnliches Bild. Von knapp 1000 Personen dürfen rund 250 nicht einreisen, weil sie die strengen Auflagen nicht erfüllen oder keinen negativen Corona-Test vorweisen können. An den deutsch-tschechischen Grenzübergängen, wie etwa in Schirmding, gab es heute noch keinen Rückstau, auch weil Wochenende ist. Viel Betrieb herrschte dennoch, erklärte ein Bundespolizist aus Hof in Oberfranken.
Eine Vielzahl von Grenzpendlern begehrt momentan nicht Einreise in die Bundesrepublik, sondern nutzt die hier durch das Landratsamt eingerichteten Testcenter. Wir gewährleisten momentan mit unseren Maßnahmen, dass keine Einreise ohne einen negativen Test in die Bundesrepublik erfolgt, aber trotzdem ein geordneter Zulauf in die jeweiligen Testzentren gewährleistet ist.
Morgen, zu Wochenbeginn, könnte es mit dem geordneten Zulauf schwieriger werden, wenn viele Lkw-Fahrer und Berufspendler von Tschechien oder Österreich nach Deutschland wollen. Das könnte zu längerem Stau führen, aber es sei notwendig, findet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
Ich sage ausdrücklich, wir sind große Freunde einer Freizügigkeit. Wir sind Bekenner eines freien Europa. Aber klar ist auch, Sicherheit und Schutz steht in diesen Zeiten an oberster Stelle. Und deswegen müssen wir besorgt sein. Jetzt zu überstürzt handeln, etwa den Erfolg verstolpern, die Mutation nicht ernst nehmen, würde erhebliche Folgen bedeuten.
Die Entscheidung der Bundesregierung trifft in den Nachbarländern auf wenig Gegenliebe. Sowohl in Tschechien und der Slowakei als auch in Österreich wird Deutschland scharf kritisiert. Die EU-Kommission hält das strenge Grenzregime für übertrieben. EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides sagt, der Virus lasse sich durch Grenzkontrollen nicht aufhalten. Es entspreche auch nicht dem europäischen Gedanken der Freizügigkeit. Söder weist die Kritik zurück.
Ich darf das ausdrücklich sagen, wir sind befreundet, wir helfen. Wir nehmen auch tschechische Patienten, wenn es gewollt ist, gerne auf. Aber natürlich, wenn auf jenseits der Grenze es überhaupt keine Maßnahme mehr geben sollte, dann bedeutet es eine erhebliche Gefährdung.
Söder spricht einerseits auf die hohen Corona-Inzidenzwerte in den tschechischen Nachbargemeinden wie Cheb an. Dort liegt die Inzidenz bei über 1100. Aus Söders Sicht aber noch alarmierender die hohe Zahl der Mutationsfälle in Tschechien und Österreich. In Tirol ist vor allem die südafrikanische Covid-Variante virulent, in Tschechien der britische Coronavirus-Typ. Söder fürchtet vor allem, dass die mittlerweile gute Entwicklung in Bayern mit einer Inzidenz deutlich unter 100 durch zu viel Grenzübertritte gefährdet werden könnte. Noch nicht geklärt ist, wie viele Ausnahmen es für Berufspendler geben wird. Bayern und auch Sachsen drängen darauf, dass tschechische Bürger, die in Deutschland in systemrelevanten Berufen arbeiten, Ausnahmegenehmigungen erhalten. Bis Dienstag wollen Bund und Länder klären, wer auch weiterhin unter strengen Auflagen nach Deutschland pendeln darf und wer nicht.
Soweit Michael Watzke. Gummimatten aus Tschechien, Bremsscheiben aus Italien, Abstandsradare aus Frankreich. Wer sich einmal die Mühe macht, das eine oder andere Teil oder Ersatzteil an seinem fahrbaren Untersatz unter die Lupe zu nehmen, merkt ganz leicht, Made in Germany ist zu einem großen Teil Made in Europe. Und weil Deutschland umgeben ist von seinen Zulieferländern, fürchtet die Autobranche aufgrund der Grenzkontrollen nun erste Werksschließungen, wenn Teile fehlen oder Arbeitnehmer nicht einreisen dürfen, wie Tobias Betz berichtet.
Wegen der Grenzkontrollen könnte es am Montag für viele Arbeiter in der Autoindustrie heißen, frei oder Homeoffice. Denn die deutsche Autoindustrie befürchtet durch die Kontrollen und Corona-Testpflicht an mehreren Grenzen erhebliche Lieferprobleme. Ein Sprecher des Verbandes der Automobilindustrie VDA sagte, zu erwarten seien bereits an diesem Montag Werksschließungen. Durch die zu erwartenden Probleme an den Grenzübergängen werde die Automobilproduktion ab Montagmittag größtenteils zum Erliegen kommen. Als erste betroffen seien dem VDA-Sprecher zufolge die Werke in Ingolstadt, Regensburg, Dingolfing, Zwickau und Leipzig. Die Autoindustrie fordert deshalb, bis zum Aufbau ausreichender Testkapazitäten an den Grenzen auf eine ärztliche Testbestätigung zu verzichten, zumindest für die nächsten 4 Tage. Ersatzweise fordert der VDA-Sprecher Selbstschnelltests für Fahrer. Die deutsche Automobilindustrie werde unter anderem aus Tschechien und der Slowakei just in time beliefert, also erst bei tatsächlichem Bedarf. Das bedeutet, die Komponenten werden direkt an das Montageband geliefert. Wörtlich sagt der VDA-Sprecher, wenn das Bauteil nicht durchkommt, stehen die Bänder still. Durch die kurzfristig angekündigten Grenzkontrollen sei es nicht möglich gewesen, eine entsprechende Bevorratung zu schaffen, kritisiert der VDA-Sprecher.
Tobias Betz informierte. Es ist 23.19 Uhr. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk und damit erst einmal genug von der Corona-Krise und ihren Auswirkungen hierzulande und bei unseren Nachbarn. Wir blicken nach Indien. In der größten Demokratie der Welt nämlich gibt es Streit zwischen der Regierung in Neu-Delhi und dem Kurznachrichtendienst Twitter. Dabei geht es um die Sperrung zahlreicher Nutzerkonten durch staatliche Stellen. Nicht erst jetzt. In den Streit hat sich jetzt sogar der oberste Gerichtshof Indiens eingeschaltet. Warum es in kaum einem anderen Land der Welt so viele Internetblockaden gibt wie in Indien, schildert uns jetzt Bernd Musch-Borowska in seinem Beitrag.
Internetsperrungen, um regierungskritischen Protest zu unterbinden, gehören in Indien fast zur Tagesordnung. Zuletzt während der Bauernproteste gegen die umstrittene Agrarreform Ende Januar in Delhi. Nach dem Transparency-Bericht von Twitter gab es in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres 2772 Anträge zur Sperrung eines Nutzerkontos. Zum Vergleich, in Deutschland waren es im gleichen Zeitraum 45. Jetzt hat das oberste Gericht in Delhi von Twitter und der indischen Regierung einen Mechanismus angemahnt zum Stopp von Fake News und zur Unterbindung von Nachrichten, die zu Hass und Gewalt aufrufen. Ein ranghoher Politiker der hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP hatte Klage eingereicht, weil während der Bauernproteste angeblich hetzerische und aufrührerische Hassbotschaften gegen die Regierung zu einer Eskalation der Gewalt geführt hätten. Informationsminister Ravi Shankar Prasad während einer Sitzung des Parlaments in Delhi. Wir haben großen Respekt vor den sozialen Medien. Wir haben auch Respekt vor der öffentlichen Diskussion und der Redefreiheit. Nach unserer Verfassung kann man jeden kritisieren, auch den Premierminister und die Regierung. Wenn die sozialen Medien aber genutzt werden, um zu Gewalt und Vandalismus aufzurufen und Fake News zu verbreiten, werden wir als Regierung einschreiten. Twitter hat einen Teil der angemahnten Nutzerkonten suspendiert, aber nicht alle, die auf der Liste der Regierung standen. Einige Sperrungen wurden nach öffentlichen Protesten wieder rückgängig gemacht. Mit mehr als 700 Millionen Internetnutzern ist Indien ein wichtiger Markt für alle global operierenden Internetkonzerne. Facebook und WhatsApp haben in der Vergangenheit auch schon einschränkende Regelungen der indischen Regierung zu spüren bekommen. Was in Diktaturen und Konfliktregionen wie Uganda, Myanmar, Belarus und anderen seit langem üblich ist, werde jetzt auch immer häufiger in demokratischen Staaten praktiziert, beklagte jüngst die in Großbritannien ansässige Forschungsgruppe Top 10 VPN, die sich mit Datenschutz und Sicherheit im Internet befasst. In der nordindischen Unruheprovinz Kaschmir war erst Anfang Februar nach 18 Monaten Blackout das mobile Internet wieder freigeschaltet worden.
Bernd Musch-Borowska informierte. Und von Indien kommen wir nach Katalonien. Dort haben sich in den Regionalwahlen heute erneut die Separatisten durchgesetzt. Mehr von Oliver Neuroth.
Es deutet sich ein Wahlergebnis an, das nah an den Vorabumfragen liegen würde. Die beiden großen Separatistenparteien und die spanienfreundlichen Sozialisten erreichen demnach etwa gleich viele Sitze im Regionalparlament, nämlich jeweils gut 30. Für die absolute Mehrheit sind 68 Sitze nötig. Darauf kommen die beiden Unabhängigkeitsparteien nach aktuellem Stand nicht, nur wenn sie mit einer kleinen Antisystempartei zusammengehen würden. Die Sozialisten könnten wohl mit der Linksgerichteten der beiden größeren Separatistenparteien und der Linkspartei Podemos gemeinsam regieren, doch die Separatisten haben ein solches Bündnis vorab ausgeschlossen. Wer also letztlich die Regionalregierung stellt, separatistische oder spanientreue Kräfte, ist bisher unklar. Die Regierungsbildung in Katalonien dürfte kompliziert werden. Die Wahlbeteiligung war sehr niedrig. Bis 18 Uhr haben nur 45% der Berechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei der letzten Wahl vor gut 3 Jahren waren es zu dieser Uhrzeit 68%. Beobachter machen dafür die Corona-Pandemie verantwortlich.
Oliver Neuroth. Als im vergangenen Dezember der ehemalige französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing starb, da haben sich sicher viele Menschen an die Zeiten enger deutsch-französischer Kooperation erinnert, zu Zeiten, in denen es noch D-Mark und Franc gab. Bewegte und bewegende Zeiten waren das, ebenso wenige Jahre später weit entfernt auf der Südhalbkugel, als der charismatische Präsident Carlos Menem Argentinien regierte, mit großem wirtschaftlichen Erfolg zunächst, dabei immer umgeben vom Hauch des Lebens, bevor die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas erneut in eine Krise schlitterte, von der sie sich bis heute nicht richtig erholt hat. Carlos Menem ist heute im Alter von 90 Jahren gestorben. Unser Autor Ivo Maruschik hat eine kritische Würdigung.
Argentina, Steh auf, Argentinien! Mit dem Gestus eines Erlösers trat Carlos Menem 1989 sein Amt an, als zweiter Präsident nach der Militärdiktatur. Mitten in einer Hyperinflation. Die Preissteigerung lag damals bei 5000%. Die Regale in den Supermärkten waren leer. Carlos Menem, Sohn syrischer Einwanderer, war auch der erste Peronist, der nach Perón bzw. dessen Frau in die Casa Rosada, den Präsidentenpalast in Buenos Aires, einzog.
Pero hasta la tumba voy a seguir siendo Perón.
Bis ins Grab werde er Peronist sein, sagte Menem. Doch um die Wirtschaft zu retten, schlug er einen radikal anderen Weg ein als sein angebliches Vorbild Perón. Menem privatisierte in großem Stil, Löhne und Renten wurden eingefroren, die Gehälter der Staatsbediensteten sogar abgesenkt. Menem drängte die Macht der Gewerkschaften zurück und band den argentinischen Peso an den Dollar. Diese wirtschaftsliberale Politik brachte zunächst beachtliche Erfolge. Argentinien erlebte einen vorübergehenden Boom. Und dank einer Verfassungsänderung konnte Menem 1995 zum zweiten Mal antreten und die Wahl gewinnen. Ich habe 1989 versprochen, dass wir die Hyperinflation pulverisieren, die Hyperinflation und die Arbeitslosigkeit. Doch dieses zweite Versprechen konnte Menem nicht erfüllen. Vom marktfreundlichen Kurs profitierte nur ein Teil der Argentinier. Armut und Arbeitslosigkeit stiegen dramatisch, eine Erfahrung, die Argentinien bis heute prägt und spaltet. Menems Auftreten nahm unterdessen exzentrische Züge an. Seine Affären, seine Vorliebe für schnelle italienische Autos und seine Schönheitsoperationen wurden breit diskutiert. Dazu kamen aber Korruptionsvorwürfe und die Begnadigung von Mitgliedern der Militärjunta. Vom Heilsbringer wandelte Menem sich zum Skandalkönig und zum unbeliebtesten Politiker des Landes. Nach dem Ende seiner Amtszeit 1999 musste Menem sich zahlreichen Prozessen und Untersuchungen stellen. Unter anderem wurde er wegen Korruption und wegen illegalen Waffenhandels zu langen Haftstrafen verurteilt. In seiner Heimatprovinz La Rioja wurde er trotzdem immer wieder in den Senat gewählt. Ich konnte gar nicht anders, als Senator zu werden. Ich kann nicht ohne Politik leben, behauptete Menem. Aber nur dieser Posten im Senat bewahrte ihn davor, in Haft zu müssen. Menem wird auch vorgeworfen, er habe nach dem Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in Buenos Aires mit 85 Toten die Aufklärung behindert. Doch man konnte Menem die Vertuschung nicht nachweisen. Im Alter von 90 Jahren ist er jetzt in Buenos Aires gestorben.
Ein Nachruf auf Carlos Menem war das von Ivo Maruschik. Und damit ist es Zeit für unsere Presseschau mit dem ersten Blick in die Kommentarspalten von morgen. Zusammengestellt hat sie Khaled Nahar und gelesen werden sie von unserem Sprecher Christoph Wittelsbürger.
Die Zeitungen beschäftigen sich vor allem mit dem Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump, das keine ausreichende Mehrheit bekommen hat. Es sei eben kein juristisches, sondern ein politisches Verfahren, schreiben die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Die Schuld eines Angeklagten kann noch so wasserdicht bewiesen werden. Wenn es genügend Senatoren gibt, die kein politisches Interesse an einer Verurteilung haben, reicht das nicht aus. Dies und nur dies erklärt den Freispruch. Die Angst, bei den nächsten Vorwahlen abgestraft zu werden von einer Basis, die Trump noch eine Weile die Treue halten dürfte, hat viele Senatoren daran gehindert, sich offen gegen ihn zu stellen. Das Straubinger Tagblatt bemerkt einen Hoffnungsschimmer. Er spiegelt sich in den 7 Republikanern wider, die sich für ein Votum gegen Trump entschieden haben. Das ist umso höher zu bewerten, wenn man weiß, wie rabiat die vielen Trump-Anhänger gegen solche Abweichler vorgehen. Und die Rheinzeitung aus Koblenz blickt voraus, die aufrechten Konservativen sollten eine Alternative schaffen. Ein Zwei-Parteien-System braucht eine starke Opposition, die der Demokratie mehr verpflichtet ist als einem gefährlichen Demagogen. Themenwechsel. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer schätzt angesichts der Coronavirus-Pandemie Reisen im April als zu riskant ein. Die Zeitung Die Welt aus Berlin stimmt dem Politiker zu. Kretschmer hat recht, Osterurlaub in Deutschland kann jetzt zu riskant sein, jedenfalls solange noch wenig über die neuen Corona-Mutanten bekannt ist. Genau zu dem Zeitpunkt, an dem diese Mutanten anfangen könnten, das Infektionsbild zu bestimmen, werden viele Landkreise die Inzidenzzahl 35 erreichen. Falls die Mutanten gefährlicher sind als das bisherige Virus, wäre auch die 35er-Ziffer nutzlos. Denn wegen der Mutanten könnten die Intensivstationen bald wieder randvoll sein. Die Taz aus Berlin wundert sich über die Aufregung. Die steile Erregungskurve über die Äußerungen eines Ministerpräsidenten, der über Osterreiseverbote ohnehin nicht alleine entscheiden kann, zeigt einmal mehr, wie pandemiemüde die Menschen sind und wie das Aggressionslevel dadurch weiter steigt. Am Ende aber dürfte es so kommen wie im vergangenen Jahr während der Ostertage. Die meisten Menschen bleiben zu Hause, manche fahren in ihre Wochenendhäuser, andere für einen Tag ins Grüne. Das mag man richtig oder falsch finden, tun werden es die Menschen trotzdem. Und dann diese vor allem medial geführte Debatte längst vergessen haben.
Soweit unsere Presseschau und damit endet dieses Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Mehr aus Politik und Zeitgeschehen gibt es hier wieder morgen ab 5.05 Uhr. Und wenn Sie nicht so früh aufstehen wollen oder müssen, vielleicht schalten Sie um 7.15 Uhr ein, wenn mein Kollege Jörg Münchenberg mit zwei Politikern über die Corona-Krise spricht. Mein Name ist Detlef Karg. Schlafen Sie gut.